Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Winterblues. Mein Name ist Arndt Koppers und ich freue mich sehr über die heutige Premiere. Ich bin zu Gast beim Pianisten Hinrich Alpers, der sich einen Namen gemacht hat, auch für ungewöhnliche Programme, spannende Programme, wie die 6-CD-Box, die jetzt gerade erschienen ist bei Sony Classic, die Beethoven-Sinfonien in den Transkriptionen von Franz Liszt für Klavier. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Wir sitzen hier im Arbeitszimmer von Hinrich Alpers mitten in Berlin-Mitte. Ich glaube, in der schönsten Straße von Berlin-Mitte, kann man das so sagen?
Na, absolut, auf jeden Fall. Das ist eine sehr schöne Straße. Wir freuen uns, immer hier zu sein.
Ja. Und ich habe auch gesehen, ein paar Häuser weiter hat Glinka gewohnt und Sibelius gewohnt. Haben Sie die eigentlich auch im Programm?
Also Sibelius spiele ich schon gelegentlich. Glinka, da gibt es nicht furchtbar viel Klaviermusik. Das ist ja also der Gründervater der russischen Musik, wenn man so will. Steht auch, glaube ich, hier so dran an dem Haus. Und er ist, glaube ich, sogar zweimal umgezogen in der Straße. Es gibt mehrere Häuser, wo so eine schöne Plakette angebracht ist.
Den Namen können wir verraten, oder? Den Namen der Straße.
Ja, es ist die Marienstraße,
ja. Genau.
Marienstraße. Wenn man hier in Berlin-Mitte kundig ist, dann findet man das sowieso raus. Angeblich hat direkt gegenüber auch mal Angela Merkel in einem besetzten Haus gewohnt, als noch nicht Bundeskanzlerin natürlich.
Kann man Sie überhaupt als Berliner Pianisten vorstellen? Ich meine, Sie stammen ja nicht aus Berlin, sondern aus einem Bundesland, das die wenigsten als Musikland kennen. Dabei ist das ja zumindest für die Pianistenausbildung doch ein bedeutendes Land, also Niedersachsen. Sie sind Ihrer Heimat ja auch immer noch eng verbunden, als Gründer und Leiter seit 2010 der Internationalen Sommerakademie in Uelzen, in Ihrer Heimatstadt Uelzen.
Ja, genau. Ja. Also natürlich, ich wohne seit 10 Jahren in Berlin hier. Das macht mir nichts, wenn man mich als Berliner Pianist vorstellt, wenn ich zu Hause sozusagen in Uelzen bin oder zu Hause in Berlin. Da bin ich überall gleichermaßen.
War das eigentlich ein Standortvorteil, in Uelzen aufzuwachsen als junger Pianist? Das ist ja nicht sehr weit zu Hannover und Hannover gilt ja als das Mekka der Klavierausbildung. Sie haben ja mit 11 Jahren schon begonnen zu studieren, dabei als Professor berühmten Bernd Kötzke.
Also man kann schon sagen, dass das für mich von Vorteil war, einfach weil das zwischen mir und Bernd Kötzke einfach über 20 Jahre fantastisch funktioniert hat. Ich habe eigentlich nie einen anderen Lehrer gehabt und auch nie einen anderen Lehrer gewollt. Und dann so relativ in der Nähe schon zu wohnen mit 11, das war natürlich ein Vorteil. Das war mir damals aber nicht bewusst, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Ich habe irgendwie gar nicht drüber nachgedacht, was das eigentlich bedeutet. Wie wird man Pianist? Was gehört dazu? Ich habe halt gedacht, Musiker fallen aus dem Himmel und landen direkt im Orchester oder irgendwie so. Ja, da ich nicht aus einer Musikerfamilie komme, konnte ich das alles gar nicht wissen. Und dann kann man sein Glück auch nicht als solches realistisch einschätzen.
Wie sind Sie denn überhaupt zum Klavier gekommen und warum sind Sie beim Klavier geblieben? Was fasziniert Sie an dem Instrument?
Ach, Klavier stand zu Hause. Ich wollte eigentlich immer lieber Kontrabass spielen oder Tuba oder irgendwas Großes, Tiefes. Ne? Und dann, meine Eltern sagten dann schon so, ja, guck mal da, Kontrabass ist ja halb so groß wie ein Kontrabass. Wie soll das gehen? Und wir fuhren auch ein sehr kleines Auto damals. Es war also nicht praktikabel. Aber das Klavier stand sowieso da. Und sobald ich groß genug war, um an die Tasten zu kommen, habe ich da also irgendwie mich wohl dran ausprobiert und irgendwann reichte das meinen Eltern, haben gesagt, jetzt müssen wir das mal irgendwie in geordnete Bahnen lenken, diese Tastenexperimente. Und so bin ich da gelandet. Also ich habe ganz, ganz lange mich gar nicht unbedingt so als richtiges Klaviertier gefühlt, sondern eigentlich ganz großes Interesse an Musik allgemein gehabt. Ja, habe zum Beispiel viel im Chor mitgesungen. Als Jugendlicher war ich in 5 Chören gleichzeitig, weil ich dachte, das geht gar nicht anders. Also wenn man so aufwächst, ne, mit einer Chortradition, die auch durch meine Eltern kam, die sangen auch in der Kantorei mit. Und da war bei mir, also was weiß ich, Weihnachtsoratorium war fest eingebucht. Ja, vom 1. Dezember an lief das in Dauerschleife auf dem Plattenspieler und sowas jedes Jahr. Irgendwann schießt man sich da so ein, dass ich tatsächlich mal Musiker werden würde. Das habe ich, das war überhaupt nicht vorgezeichnet, ja, so wie das bei vielen Kollegen von mir eigentlich ist, die aus Familien kommen, wo dann schon der Onkel ist schon Konzertmeister hier und der Opa war Chefdirigent von dort. Und das ist eine Erfahrung, die ich gar nicht habe, sozusagen, was das ist. Wie toll das ist, aber vielleicht auch wie belastend das ist, ich weiß das gar nicht.
Pianist zu sein kann ja auch ein einsames Leben bedeuten. Ne? Das Klavier ist ja ein sehr selbstgenügsames Instrument, das auch ein ganzes Orchester ersetzen kann und auf dem man nicht unbedingt auf Kammermusikpartner angewiesen ist. Mögen Sie, dass Sie so Herr Ihrer selbst sind beim Arbeiten und dass Sie nicht Rücksicht nehmen müssen auf Musikerkollegen?
Also ich nehme im Gegenteil sogar außerordentlich gerne Rücksicht auf Kolleginnen und Kollegen im Zusammenhang mit Kammermusik und so weiter und natürlich auch beim Unterrichten. Da ist Musik eine Sache, die immer was mit ganz vielen anderen Leuten zu tun hat. Ja. Das Klavier bietet gewisse Gefahren, ja, dass man so denkt, da kommen ja schon von alleine so viele Töne raus und schauen Sie sich an, hier was so an Noten in Regalen rumstehen kann. Das ist natürlich, sind das Dinge. Sie können jahrelang wahrscheinlich ohne Pause einfach immer nur Klavier spielen und nie aufhören und nicht eine andere Note ist erklungen. Ja, das sieht dann für die Klarinettisten meinetwegen oder ja, Posaunisten sieht das völlig anders aus. Ja, da kenne ich Leute, die haben im Studium alles gespielt, was überhaupt für ihr Instrument komponiert wurde. Mhm. Ja, und ab dann müssen sie irgendwie gucken, wie bleibe ich überhaupt so bei der Sache. Ja, während beim Klavier ist das ja völlig unrealistisch, überhaupt auch nur in so Teilbereichen, also in einem winzigen Tortenstück, kann man sich vielleicht sehr gut auskennen. Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel von Beethoven alles, was der komponiert hat, habe ich gespielt, wo Klavier beteiligt ist. Das war ein Haufen Arbeit. Ja, und ich habe riesen Respekt für meinen Kollegen Leslie Howard, der dieses völlig verrückte, abgedrehte Liszt-Projekt gemacht hat, was auch immer noch läuft, weil immer noch wieder was von Liszt gefunden wird. Inzwischen sind das 100 CDs, die der eingespielt hat. Mit allem, was Liszt je für Klavier geschrieben hat. Ja. Das ist ja an sich schon eine Bibliothek, mein Gott. Und der Mann hat ja noch ein paar andere Sachen komponiert. Ja. Und er hat auch noch ein Leben gehabt und 40.000, 50.000 Briefe geschrieben und ist durch halb Europa gereist und weiß nicht was alles. Ja. Das ist also schon, das ist wirklich ein unfassbarer Output. Und davon haben wir ja nicht nur einen Komponisten, die solche Mengen komponiert haben, sondern das ist ja fast die Regel bei so Klavierkomponisten. Also, um es kurz zu machen, natürlich ist die Verlockung sehr groß, dass man denkt, Klavier kann alles und mehr braucht man nicht. Aber da bin ich Gott sei Dank ganz anders musikalisch aufgewachsen von vornherein, dass ich diese Verlockung vielleicht gespürt habe, ja, aber da kann ich ganz gut widerstehen.
Ich habe vorhin so leichtfertig gesagt, das Klavier kann ein ganzes Orchester ersetzen. Ist das tatsächlich so? Im 19. Jahrhundert war das ja gang und gäbe, dass man Orchesterliteratur aufs Klavier übertragen hat. Ja. Wie geht sowas? Konnte der Franz Liszt das besonders gut? Wie kriegt man in so einer Beethoven-Sinfonie 12 Stimmen, 15 Stimmen, ich weiß nicht, wie viele sind hier, Sinfonie, in zwei Hände am Klavier? Wie schafft man sowas?
Ja, es funktioniert an erstaunlich vielen Stellen fast wortwörtlich. Also wir haben bei Liszt eben den besonderen Fall, dass der an unterschiedliche Projekte sehr unterschiedlich rangegangen ist. Wir kennen diese Opernparaphrasen und Transkriptionen und sowas. Und da hat er natürlich sich selber echt freien Lauf gelassen. Ja? Und dann gab es ein, zwei, drei Dinge, die er sich vorgenommen hat, wo er gesagt hat, diese Musik ist so großartig, da will ich möglichst wenig drin verändern, sondern sie nur übertragen tatsächlich. Und das sind einmal Bach-Orgelwerke tatsächlich, das ist auch kein Wunder, das war für ihn also majestätisch und großartig. Und Bach ist ja sowieso der große Held gewesen für alle. Und Beethoven eben auch. Und die Beethoven-Sinfonien, die Liszt natürlich sehr, sehr gut kannte, waren damals eben ja, dann zu hören, wenn sie mal im Orchesterkonzert liefen. Aber wie häufig ist das schon passiert? Wie mobil waren die Leute? Sie dürfen nicht vergessen, es gab ja keine Aufnahmetechnologien. Man konnte ja nicht einfach sagen, ich habe mal wieder Lust auf die siebte Beethoven. Und zwar höre ich jetzt entweder die Carlos Kleiber-Aufnahme oder die zweite Karajan oder die dritte Karajan-Aufnahme. Sondern da musste man erstmal sich informieren, wann spielt denn überhaupt das Orchester hier in der Stadt, wo ich lebe, wo es zufällig eins gibt, wann spielen die das zum nächsten Mal? Das konnte Jahre dauern. Ja. Und um da überhaupt, sag ich mal, handlungsfähig zu sein, hatten professionelle Musikerinnen und Musiker natürlich die Möglichkeit, sich da abzuhelfen, ja, mit Klavierbearbeitungen, die übrigens meistens für vierhändig waren, habe ich das Gefühl. Ich sammle das auch teilweise. Da drüben, da steht so ein braun vergilbter Metanoten. Das sind alles so Bearbeitungen von etwas für etwas anderes. Ja, selbst Klaviertrios, Streichquartette, das wurde alles bearbeitet. Und dann konnte man sich das zu Hause zu Gemüte führen. Um auch tatsächlich, wenn das dann so weit war, dass das mal lief, dann wurde es ja nur einmal gespielt und dann war vorbei. Also um das besonders gut schon zu kennen und maximal was davon zu haben, hat man sich das zu Hause angeguckt, durchgespielt.
Aber heute sind wir in einer anderen Situation. Heute kann man sich problemlos über einen CD-Player oder über einen Klick am Computer kann man sich ein ganzes Sinfonieorchester oder auch ein Streichquartett nach Hause holen. Wo ist der Reiz, heute noch diese Klaviertranskriptionen zu spielen und zu hören?
Ach, das kann man aus verschiedenen Blickwinkeln beantworten. Also erstmal ist es natürlich so, in dem Moment, wo ich alles von Beethoven gespielt hatte, was der selber geschrieben hat, habe ich gedacht, das ist toll, aber ich mag das persönlich gerne, so einen umfassenden Blick auf Komponisten zu haben, aber es ist auch ein bisschen ein trauriger Moment, denn ab da geht es nicht weiter, ja, mit Beethoven. Jetzt kann ich das immer und immer wieder spielen. Das ist ja was anderes, was uns Pianisten gerne vorgehalten wird. Ihr dreht euch ja immer im Kreis, so 350 Jahre alte Sachen und so weiter und so weiter, dass man also eben plötzlich in dem Moment nicht mehr weiterkommt. Und ich habe die Sinfonien lange gekannt und wahrgenommen, zum Beispiel, weil Glenn Gould die 5. und 6. Gemacht hat. Und Glenn Gould ist ja so ein Held für uns alle irgendwie, sodass man alles, was der gemacht hat, auch wenn es noch so verrückt ist, irgendwie kennt und respektiert. Und der hat das auf besonders verrückte Art und Weise gemacht, das kann ich sagen. Aber irgendwie war mir das deswegen immer bewusst. Das gibt's. Und dann habe ich mir die Noten schon früh besorgt, auch und da mal drin gespielt. Und sehr schnell wird einem dann klar, das ist echt schwer. Das ist wirklich schwer, ist auch unerwartet schwer. Also man könnte schon sagen, dass da, wo die schwersten Beethoven-Sonaten aufhören, also so ein bisschen Hammerklavier oder Appassionata, Opus 110 und so, da fangen die ganzen Beethoven-List-Sinfonien eigentlich erst an und gehen dann noch drüber hinaus. Das unterschätzt man schnell erstmal. Muss ich sagen, habe ich selber auch so gar nicht erwartet. Denn man denkt, es ist ja nur Beethoven, das Material ist ja nur Beethoven, kann ja nicht so schwer sein. Sie haben eingangs gesagt, wie schafft man das? 12, 15 Schichten, Stimmen, naja, das ist es eben gerade. Wenn Beethoven Klaviermusik selber schreibt, dann weiß er ja, ich habe nur zwei Hände und das war's. Und dann schreibt er eben Klaviermusik, die für die Hände gedacht ist. Bei Orchestermusik musste er natürlich richtig fürs Orchester schreiben und da gibt's mehr. Und ganz oft ist man tatsächlich an diesem Punkt angekommen, dass einem eigentlich die dritte Hand fehlt, ja, wenn man versucht, das alles so eins zu eins wiederzugeben, was Beethoven für Orchester geschrieben hat. Denn man hat entweder eine schöne, saftige Basslinie und brillante, glitzernde Streicher und Bläserhöhen oben, aber in der Mitte fehlt was. Ja. Oder man füllt das eben aus und spielt die Melodie zwei Oktaven tiefer und dann ist es aber eben nicht so brillant. Oder man sagt, ich möchte den schönen dicken Mittelbau und brillante Melodie, aber dann hat es so keine Basis. Ne. Also ganz oft denkt man, wenn man so nach Gehör etwas spielt, was man vom Orchester kennt, hier fehlt mir jetzt eine Hand. Und Liszt hat das also ganz, ganz bravourös gelöst, muss man sagen. Und er hat sich wirklich sehr intensiv damit beschäftigt. Ganz anders, als man ihm jetzt unterstellen würde. Ja, also gerade so die deutsche Musikkritik hat ja Liszt gerne ein bisschen abgetan. Ja, so alles so hauptsächlich virtuos, wenig Substanz. Und Salonmusik ist ja so die ultimative Keule. Ja, da hat ja Chopin auch ständig einen auf den Deckel bekommen. Totaler Quatsch. Wenn man tatsächlich sich mit der Substanz befasst, die da drin ist, dann findet man immer sehr viel, gerade auch bei denen, wo man das vielleicht gar nicht wahrhaben wollte.
Haben Sie vielleicht ein Beispiel für uns, dass man sich das mal anhören kann? Wie klingt ein Beethoven, vielleicht auch eine Passage, die man so gut im Ohr hat vom Sinfonieorchester, wie klingt die auf dem Klavier?
Ja klar, fangen wir doch mal gleich an mit der ersten vielleicht. Die erste ist noch so die Sinfonie, wo Liszt am wenigsten Arbeit hatte, sag ich mal. Denn da ist Beethoven auch noch so transparent und durchsichtig, das klingt fast wie ein Klavierauszug, sag ich mal. So ein handelsüblicher, wie sie damals auch schon erhältlich waren.
Thank you.
weiter. Ja? Das ist schon, schon interessant für mich selber, immer wieder auch auszuloten, wie weit will ich jetzt wie ein Orchester klingen, denn eigentlich geht das ja nicht, das Klavier klingt immer wie ein Klavier. Und wo lässt man sich auf dieses Hörexperiment ein? Ja, also ich weiß nicht, wie es jetzt Ihnen beim Zuhören gegangen ist. Aber, ja,
aber hören Sie denn in Ihrem inneren Ohr nach wie vor das Orchester oder ist das für Sie schon genuine Klaviermusik geworden?
Ich kann das umschalten. Also wenn ich will, also man muss es ja tatsächlich auch mal üben. Und da bringt es natürlich nichts, wenn man den tatsächlich klavieristischen Aspekt da ausblendet. Ja, denn es sind ja ganz konkrete, anfassbare technische Probleme, die sich daraus ergeben, aus dem, was man da zu tun hat. Ja. Während das Klangliche, also Liszt selber hat überall die Instrumente auch reingeschrieben. Ja. Alle 10 Zentimeter steht da Streicher, Bläser, Oboe, Violoncello, Geigen. Ja, Fagott, Pauken, Trompete. Also es war für ihn sehr wichtig, dass das immer nachvollziehbar ist, was da eigentlich passiert.
Ist das für Sie ein Hinweis auch für Artikulation und Phrasierung und sowas? Sind das quasi Spielanweisungen?
Ja, schon manchmal. Ich meine, wie gesagt, das Klavier kann nie klingen wie eine Oboe. Und ich füge dann immer hinzu, glücklicherweise auch nicht umgekehrt. Sondern man muss natürlich gucken. Es gibt schon Probleme. Ich kann Ihnen gleich mal was zeigen. Probleme, die entstehen, weil das Klavier es schlicht nicht können kann, was das Orchester kann. Auch die Tempowahl ist eine entscheidende Sache. Man kann ja einem Orchester, was aus 60, 70 Leuten besteht, wo jeder nur einzelne Töne zu tun hat und sozusagen ein Rädchen im Getriebe ist, da kann man das Tempo auch mal überdrehen, was auf dem Klavier nicht gehen wird, weil das Klavier, ja, also es ist ja ein ziemlich feiner Mechanismus, der aber eine Reaktionszeit braucht, sowas wie der Schlusssatz aus der 8. Sinfonie, ja, wo man dann irgendwie, ja, das sind das so Repetitionen, das kann man in dem Tempo nicht spielen auf dem Klavier, das würde nicht schnell genug zurückkommen, die Taste. So dass Liszt sich da was einfallen lassen hat. Wenn man jetzt genau hingehört hat, hört man es auch, was er da gemacht hat. Aber es ist einfach so, dass das Tempo im Orchester theoretisch noch weiter überdrehbar ist und am Klavier eben nicht. Und daraus kann man was sehr Schönes machen, weil man die Stücke dadurch natürlich auch in einer Weise neu kennenlernen kann. Ja, also Dirigenten, die das hören von mir, die sagen schon manchmal, Mensch, ich höre ja die Harmonien viel klarer. Ja, ich habe zwar eine Vorstellung selber davon, wie die harmonischen Verläufe sind, aber selbst wenn ich es lange probe mit meinem Orchester, da habe ich nie das Gefühl, ich höre es so klar wie jetzt gerade. Naja, ist doch wunderbar.
Mhm. Ja. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, lässt sich fast die gesamte Musik aus Beethovens Sinfonien aufs Klavier übertragen.
Ja, das kann man so sagen. Der Liszt hat ein bisschen gezögert bei der 9. Die hatte er auch schon für 2 Klaviere übertragen und das funktioniert sehr gut, denn das Problem der fehlenden dritten Hand ist da gelöst. Man hat da die dritte Hand und man hat sogar noch eine 4. Und sogar der Chor im letzten Satz ist sehr elegant gelöst. Da spielt immer ein Klavier den Chor und das andere spielt das, was dazu kommt. Und das funktioniert wunderbar. Es fehlt einem dann mit 2 Händen einfach ein bisschen die Brillanz. Und dann kam mir die Idee, die mir gekommen ist, die auf dieser CD nun verwirklicht worden ist, dass man da eben den Kammerchor mit hinzunimmt. Aber darüber können wir ein bisschen später noch reden vielleicht.
Sie haben gerade schon angedeutet, die in der 4. Sinfonie von Franz Liszt, da gibt es eine Stelle, wo er tricksen musste.
Ja, naja, es ist gleich der Anfang. Ne? Die 4. Sinfonie ist insofern interessant, finde ich immer, weil es eigentlich die ist, die am wenigsten häufig überhaupt in Konzertprogrammen kommt. Wenn man zugesteht, dass alle Beethoven-Sinfonien häufig gespielt werden, dann ist die 4. doch verhältnismäßig noch selten da. Und dann ist es so, dass gleich am Anfang da so ein hoher Bläserklang steht, der, wenn man ihn so spielen würde, wie man sich vorstellen könnte, also einfach hinstellen und dann warten, was passiert, dann würde der zu schnell verebben. Also das würde so klingen. Die ursprüngliche Fassung von Liszt war auch so, dass dieser Anfangsklang da nur so steht. Und jetzt im Moment klingt er auch noch gut, aber jetzt fängt er langsam an, so abzusterben. Und fürs Orchester, im Orchester ist das ganz deutlich hörbar, dass dieser Klang hier oben einfach weiter klingt. Ja, was kann man da machen auf dem Klavier? Die Physik spielt uns da ungünstig rein. Das Klavier beginnt eben mit einem schönen Anfangsklang, dann wird es immer leiser. Und die Lösung in Anführungsstrichen dafür ist ein Tremolo, wie man sagt. Ja, also man versetzt den Klang in so eine Schwingung. Ja, und dann klingt das so. Und so weiter. Man merkt aber gleich, das ist etwas, was auf dem Klavier sehr verräterisch ist. Ja? Das klingt immer gleich wie nicht so ganz echt oder etwas gefälscht. Ja? So Tremolo, es hat Liszt nicht erfunden, aber besonders im Bassbereich, ja, sowas, das soll immer den Orchesterklang oder sowas Unruhiges oder einen Paukenwirbel, so soll das hervorrufen. Ne? Und hier oben in dieser Lage ist das was, das gibt es tatsächlich erst in der Romantik. Und das verrät Liszt sozusagen an der Stelle als derjenige, der er ist. Aber man kann es nicht anders lösen. Ja? Man kann in die verklingenden Saiten anders ja nicht mehr einwirken. Ja? Während Streicher, Bläser, das ist das Tolle an diesen Instrumenten, die können mit dem Klang ja noch was machen, wenn er einmal draußen ist. Am Klavier muss man immer vorausplanen. Und dann macht es Peng, entweder ein leises Peng oder ein lautes Peng, aber es bleibt ein Peng. Und dann ist der Klang da. Und hat man sich's falsch überlegt, dann ist er nicht so da, wie man wollte.
Würden Sie sogar sagen, dass man aus diesen Klavierfassungen irgendwie andere Erkenntnisse noch gewinnen kann über Beethoven als Komponisten? Dass man vielleicht die kompositorische Struktur noch viel klarer erkennt, als wenn der Orchesterklang vieles übertüncht?
Das ist schon möglich. Aber mich reizt vor allem dieses Gedankenspiel, dass Beethoven ja, wie wir wissen, auch von Augenzeugenberichten, selber am Klavier sitzend immer komponiert hat. Also der war kein Schreibtischtäter, ja, sondern er hat am Klavier gesessen und hat sich das ausgedacht und natürlich am Klavier vorausgedacht, auf das Orchester hin. Aber zuerst hat er sich Skizzen gemacht, die auch in Klavierschreibweise sind, wie ganz, ganz viele Komponisten das gemacht haben. Aber jetzt stelle ich mir vor, Beethoven sitzt am Klavier und überlegt sich sowas, ja. Ja. So, ja, und nochmal. So, ja, das hat zu Anfang war das sozusagen Klaviermusik, ja, wie er am Klavier sitzend eben komponiert hat. Dann ist das instrumentiert worden und aufgefächert in diese unglaublich vielen Klangfarben des Orchesters. Und jetzt kommt einer und führt das alles wieder zurück. Und am Ende sitzt da wieder einer am Klavier und spielt das. Und das bin jetzt ich. Ja. Das heißt, ich bin, was das angeht, durch die Hintertür eigentlich ziemlich dicht an Beethoven selber rangekommen. Ja, das mag man jetzt ein übertriebenes Gedankenspiel finden, aber ich denke selber, dass es doch eigentlich eine ganz schöne Vorstellung ist. Ja. Denn selbst wenn jetzt jemand vorm Orchester steht und dirigiert und ist unglaublich autoritär, ja, und sagt alle Details ganz genau, also denken wir an die größten Dirigenten, ja, also was weiß ich, Carlos Kleiber, der kein Detail dem Zufall überlassen hat. Und trotzdem ist er abhängig davon, dass diese 50, 60 Leute, die vor ihm sitzen, das dann auch genauso machen und keiner ein bisschen auch nur die Konzentration fallen lässt und jedem das genauso perfekt gelingt, wie gewollt ist. Das ist sehr schwer, das sind sehr hohe Erwartungen, die da sind. Ja. Während dann, und es ist eben so, dass der Carlos Kleiber in dem Moment es doch nicht in der Hand hat. Er ist der Chef und er sagt, so will ich das, bitte macht das so, aber er kontrolliert doch nicht jeden Ton einzeln. Ne? Und ich bin jetzt aber da, ich kontrolliere jetzt jeden einzelnen Ton. Und das ist eine tolle Aufgabe, eine große Aufgabe und auch eine große Verantwortung, aber insofern führt sich da eben so diese Auffächerung, fühlt sich wieder zusammen in eine Person. Und diese Klarheit, das war ja eigentlich Ihre Frage, diese Klarheit, die man da gewinnen kann, das ist ja erstmal eine Geisteskraft, die man selber hat. Also dass jetzt, sage ich nochmal den Namen, dass der Carlos Kleiber ganz genau gewusst hat, welcher Ton welche Bedeutung hat, das ist völlig klar. Aber diese 50 Leute vor ihm, die müssen das ja auch erst akzeptieren und überhaupt erst lernen und hören, was was ist genau gemeint und wie ist das genau gemeint? Während ich, wenn ich mir das ausdenke, das natürlich gleich umsetzen kann. Und das ist einfach ein kürzerer Dienstweg sozusagen. Ja.
Sie haben vorhin schon die 9. Sinfonie kurz angesprochen, das Finale. Also Franz Liszt ist es tatsächlich gelungen, das ganze Orchester und den Chor und die Solisten in zwei Hände auf dem Klavier zu packen.
Ja, es ist ihm gelungen mit gewissen Einschränkungen tatsächlich. Und Liszt hat sich auch mindestens einmal, vielleicht sogar zweimal geweigert, tatsächlich dieser Bitte von Breitkopf, dem Verleger, der das in Auftrag gegeben hat, nachzukommen. Sondern er hat erstmal gesagt, naja, wissen Sie, die 9. habe ich ja schon mal gemacht für zwei Klaviere und machen wir doch Nummer 1 bis 8 und dann ist auch gut. Und Breitkopf war clever, die hätten ja sagen können, nee, wollen wir nicht und dann wäre das vielleicht geplatzt, sondern die haben sich erstmal gesagt, lassen wir ihn mal machen. Und dann brauchte er schon auch eine Weile, er wollte die neuesten Partituren haben, also er hat die neuesten, Breitkopf bereitete damals die Gesamtausgabe vor und die neuesten Partituren wollte Liszt einsehen. Auch das alleine schon zeigt da seine Sorgfalt. Der konnte die Sachen doch ohnehin auswendig. Der hätte das doch gar nicht gebraucht. Er wollte es aber so genau nochmal nachgucken. Und er wollte nicht irgendeine Partitur, sondern er wollte eben die neueste auf dem wissenschaftlichen Stand der Zeit. Und da kam er dann, so eine Sinfonie nach der anderen. Er hatte als junger Mann schon zwei Sinfonien fertig, die hat er nur noch überarbeitet. Und dann sagte Breitkopf, das ist ja wunderbar, und jetzt bitte noch die 9. Und dann hat er wahrscheinlich mit 10 geknirscht und gesagt, die lassen ja nicht locker, naja gut. Dann war seine Idee, nach dem 3. Satz aufzuhören mit der 9. und den 4. Satz sich selbst zu überlassen oder da dann eben das als Einlegeblättchen einfach die zweite Klavierstimme, diese zwei Klavierstimmen von der Zweiklaviere-Fassung zu machen. Das hat Breitkopf sofort alarmiert, denn das wäre auch nicht gegangen. Stellen Sie sich das praktisch vor, ne? Da stehen zwei Klaviere und es kommt ein Pianist, setzt sich an eins der Klaviere, spielt die ersten 3 Sätze und dann kommt für den 4. Satz ein zweiter Pianist und spielt mit. Da fragt man sich doch die ganze Zeit, warum spielen die nicht gleich die zwei Klaviere-Fassung? Also Breitkopf hat sofort gesehen, das wird ein Desaster, marketingtechnisch, und hat also insistiert, vielleicht haben sie ihn auch noch mit ein bisschen extra Geld beworfen, das weiß ich nicht, aber sie haben insistiert und dann irgendwann war Liszts Widerstand also gebrochen und dann kam auch gerade die Partitur der 9. Sinfonie frisch raus, hat er gesagt, na gut, ich will mal mein Glück versuchen. Und dann war das da und es ist tatsächlich so, muss man sagen, dass man mit diesem letzten Satz aus der 9. ein bisschen Schwierigkeiten haben kann beim Hören. Da fehlt die 3. Hand wirklich sehr. Er muss sich immer für etwas Bestimmtes entscheiden. Mache ich das so, mache ich das so? Es funktioniert überall, aber es ist tatsächlich so, dass ausgerechnet dieser große Schlusseffekt dann ausbleibt. Ja? Weil diese Brillanz, wenn da 100 Chorstimmen sind und 100 Leute im Orchester, das ist einfach, das ist selbst auf dem Klavier nicht zu schaffen. Auf der Orgel vielleicht, keine Ahnung. Ja, da könnte man das schon mal probieren, aber einfach das Klavier die Klänge nicht durchhalten kann. Ja, man muss immer wieder neue Energie reinpowern in den Klang. Das bringt einen total an die Grenzen. Und ich hatte dann irgendwann so beim Zähneputzen wahrscheinlich oder so die Idee, so einen Geistesblitz gehabt. Ja, gedacht, Mensch, wie wäre das denn, wenn man den Chor zurückholt? Das ist etwas, was Liszt nicht hätte machen dürfen. Das hätte ihm der Verleger nie erlaubt. Da gab es keinen Markt für. Kammerchor, Klavier, was ist das schon? Ja. Und hinzu kommt nämlich, dass Liszt immerhin darauf bestanden hatte, dass in dem Schlusssatz der 9. die ganzen Orchester, die ganzen Chorstimmen und Solistenstimmen mit Text reingedruckt werden, damit man am Klavier sitzend sich sozusagen zumindest der Illusion hingeben kann, die singen jetzt mit und ich höre die jetzt. Ja. Also Liszt glaubte an diese Kraft der Autosuggestion. Deswegen ja auch die ganzen anderen Instrumentationen da drin. Ja. Und natürlich ist das völlig hoffnungslos. Also sie können nicht klingen wie ein Riesenchor am Klavier. Es geht einfach nicht. Ja, man kann sich ein bisschen zu mehr Klangfülle sozusagen aufputschen dadurch, aber es bleibt dabei. Wenn man aber diese Noten anguckt und ein bisschen ungenau hinschaut, hat man das Gefühl, Mensch, das sieht ja aus wie Klavier und Chor. Auch wenn es so nicht gemeint ist. Ja, es ist sozusagen nur nachrichtlich für uns dabei, dieser Texte. Und dann dachte ich mir, warum eigentlich nicht den Chor zurückholen? Und zwar nicht den großen Opern-Oratorienchor, der das normalerweise macht, sondern eben einen kleineren Kammerchor. Und da kam mir meine eigene Chorliebe und Chorerfahrung einfach zugute. Das konnte ich mir sehr gut vorstellen. Und dann habe ich meine Wunschliste von oben abtelefoniert und gleich der erste Chor hat ja gesagt.
So einfach. Und das Erstaunliche ist ja, das muss man jetzt nachhören, oder müssen die Zuhörerinnen und Zuhörer nachhören auf der CD, in der CD-Box, dass das funktioniert. Auch von der ein Klavier plus Kammerchor plus Solisten, würde ich sagen, das funktioniert sehr gut. Ich will die Gelegenheit nutzen, wenn ich mit Ihnen hier schon sitzen darf, noch auf ein zweites Thema zu sprechen zu kommen. Sie haben ja ein sehr breites Repertoire, Sie haben ja den ganzen Ravel eingespielt, Sie spielen ja die großen Klavierkonzerte mit den Orchestern in aller Welt, aber Sie haben auch ein Faible für Raritäten und Sie haben einen Komponisten wiederentdeckt, der eigentlich fast aus dem Bewusstsein verschwunden war. Ich will den Namen jetzt noch nicht verraten. Können Sie uns ein Stück spielen?
Ich kann es mal machen. Es ist nicht eigentlich keine Klaviermusik, sondern es ist eigentlich ein Lied, denn dieser Komponist hat leider keine Klaviermusik hinterlassen. Dieses Lied spiele ich aber manchmal so für mich zum eigenen Vergnügen ein bisschen, mal ohne Sänger.
Sensationell, würde mein Schwager jetzt sagen. Jetzt verraten Sie noch, was haben wir da gehört?
Grüße, Schwager.
Und wie kann es sein, dass solch ein Komponist aus dem Gedächtnis verschwindet?
Das war Rudi Stephan. Rudi Stephan, der sehr jung im Ersten Weltkrieg gestorben ist, mit nur 27 Jahren. Und dieses Lied heißt eigentlich Kythere. Kythere ist die Insel, auf der die Aphrodite wohnt in der griechischen Mythologie. Und ist der Beginn zu einem Zyklus von Liedern. Ich will dir singen, ein Hohelied heißt dieser Zyklus. Und ja, wie konnte das passieren, dass diese Musik ja von so wenigen Leuten nur noch gekannt wird? Rudi Stephan hat mehrfach Pech gehabt. Also erstmal natürlich im Krieg abgeknallt zu werden mit 27, das ist natürlich schon mal das ultimative Pech, was einen ereilen kann, zumal er einer der jungen Leute damals waren, die nicht in den Krieg gehen wollten. Ja, viele junge Männer haben sich ja gerissen darum und dann waren sie nach ein, zwei Wochen völlig schockiert, was Krieg eigentlich heißt. Ja. Das muss man aus der Geschichte des Krieges verstehen. Ich meine, der letzte Krieg für Deutschland, das war 1870, 71 so vorher gewesen oder die Kriege in Afrika auch, aber da stand man entweder in bunten Uniformen irgendwie mit 100 Leuten auf dem Feld und schoss aufeinander mit Gewehren, die schon auf 10 Meter nicht mehr richtig getroffen haben und sowas. Ja. Oder man kämpfte in Afrika gegen Menschen, die bloß Pfeil und Bogen zur Verfügung hatten. Also das war entweder völlig ungleiche Verteilung oder es war mehr eine Art Schauspiel aus heutiger Sicht. Ja. Ich möchte das überhaupt gar nicht irgendwie verharmlosen. Aber dann kam eben der Erste Weltkrieg, wo es plötzlich Panzer gab, U-Boote, Flugzeuge. Also allein der technologische Fortschritt, ja, das haben die ganzen jungen Männer völlig außer Acht gelassen, die sich von ihren Vätern, die nicht in den Krieg durften, diese Zwischengeneration, und von den Großvätern, die das noch in Erinnerung hatten von damals, die haben sich da anstacheln lassen, ne, zu Tausenden und Hunderttausenden. Rudi Stephan hatte da keine Lust zu, der wollte lieber komponieren und musste dann aber doch. Und hatte große Sorge gehabt, tatsächlich, was wohl mit ihm wird. Und schon 2 Wochen, nachdem er dann angekommen war im Krieg, ist er buchstäblich verrückt geworden. Also das, was man heute posttraumatische Belastungsstörung nennt. Ja, die lagen also keine 50 Meter entfernt von den feindlichen Linien und man hörte da ständig die Verletzten schreien und sowas. Das hat ihn total fertig gemacht, sodass er dann irgendwann einfach eines Tages aufgestanden ist im Schützengraben. Da ist er natürlich sofort umgeschossen worden. Es ist klar, dass er das mit Absicht gemacht hat. Er wollte nicht mehr. Das, so schnell ging das. Und er war nun eine ganz, ganz große Hoffnung der deutschen Musik gewesen damals. Insofern auch sehr ungewöhnlich, weil er sich für französische Musik so interessierte. Das hört man ja hier auch, ne? Also alleine diese... Ja, das erinnert ja nun wirklich sehr an französische Musik. Und die... Das war sehr ungewöhnlich zur damaligen Zeit. Denn es gab ja die sogenannte Erbfeindschaft, ja, zwischen Deutschland und Frankreich. Man hasste die anderen einfach. Warum war das so? Keine Ahnung, war halt schon immer so. Das wurde vererbt, deswegen Erbfeindschaft. Und das betraf alle Aspekte des Zusammenlebens, des täglichen Lebens und natürlich auch die Musik. Die Musik der anderen, die mochte man halt gefälligst nicht. So. Und dann gibt es einige sehr, sehr löbliche Ausnahmen. Auf französischer Seite übrigens Ravel, der zwar auch im Ersten Weltkrieg gekämpft hat und da auch eine schwere Belastung fortgetragen hat. Aber auf der deutschen Seite eben so jemand wie Rudi Stephan und auch Arnold Schönberg zum Beispiel muss man auch hervorheben. Aus der österreichischen Seite jetzt, der auch nach dem Ersten Weltkrieg sich sehr begeistern konnte für Ravels Musik und sowas. Da war Rudi Stephan einer von denen. Der hatte die Partitur von Sacre in seinem Nachlass, hat man die gefunden. Pelléas und Mélisande konnte er quasi auswendig. Also das war ein ungewöhnliches Interesse an ausländischer Musik damals. Und nun war er tot und es hat zum Glück Anfang der 20er Jahre ein Jugendfreund von ihm, Karl Holl, dessen Sohn Robert Holl ein bekannter Sänger geworden ist. Ja. Der Karl Holl, der hat eben den Nachlass gesichtet. Die Eltern von Rudi Stephan lebten ja noch und die waren natürlich interessiert daran, dass das Erbe ihres Sohnes dann nun, wenn er schon so sinnlos sterben musste, ja nicht in Vergessenheit gerät. Das wurde also vieles herausgegeben Anfang der 20er Jahre. Und dann kam der Zweite Weltkrieg und ins Wormser Stadtarchiv, wo Rudi Stephan aufgewachsen war in Worms, da fiel also eine Brandbombe rein und zerstörte den kompletten restlichen Nachlass. Sodass wir haben zweifaches riesiges Unglück. Also ein Mensch kann ja physisch zerstört sein, wenn dann immerhin sein Werk lebt. Ja? Und auch selbst dieses Nachleben ist Rudi Stephan verwehrt geblieben, weil sein gesamter Nachlass da in Flammen aufging. Und wir haben nur noch diese Werke, die damals veröffentlicht worden sind. Wir wissen, dass da mehr war. Der Karl Holl ist kritisch rangegangen, hat gesagt, wir wollen nicht einfach alles veröffentlichen, sondern erstmal die Sachen, von denen wir sicher sind, die sind wirklich, wirklich gut. Und ja, der ganze Rest ist eben weg. Es wird keine überraschenden Entdeckungen in nennenswertem Ausmaß geben können von Rudi Stephan, leider.
Es gibt ein Orchesterwerk, das man ab und zu mal hört, dass es zumindest das eingespielt ist. Und Sie haben jetzt auf zwei CDs mit befreundeten Kollegen das gesamte Liedwerk und das gesamte Kammermusikwerk aufgenommen. Also ist jetzt vor einigen Jahren schon.
Ja, genau. Das ist bei Sony auch erschienen und da haben wir sogar ein Opus Classic mitgewonnen, einen der ersten. Nachdem der Echo abgeschafft war, kam ja der Opus und da waren wir gleich dabei. Das hat mich total gerührt, weil es natürlich, wenn man so ein Projekt macht, es ist immer sein eigenes Baby, ja. Und wenn man natürlich dann sich für was Außergewöhnliches einsetzt und auch ein tolles, großes Label wie die Sony sagt, na klar, das machen wir, die musste ich gar nicht lange überreden, dann am Ende auch noch sozusagen tatsächlich das so anerkannt zu bekommen. Da habe ich das Gefühl gehabt, jetzt kann ich also wirklich auch, jetzt kann ich da beruhigt sein, dass das nicht mehr passieren wird, dass man nicht mehr sagen können wird, Rudi Stephan, wer ist denn das? Also wer sich jetzt interessiert, der findet was. Und ich habe da wirklich sehr, sehr gerne meinen Beitrag zu geleistet.
Ja. Hat das auch Auswirkungen auf das Konzertleben? Also können Sie seine Musik ab und zu mal aufführen?
Ja, schon. Also die Lieder mache ich sehr gerne und alle Sängerinnen sind es meistens, einfach weil die Lieder so liegen von der Lage her, dass das für Frauenstimme gedacht ist. die sind meistens hell begeistert, ja, und sagen, wieso habe ich das alles nicht gekannt? Und ich kombiniere es auch eben sehr gerne mit französischer oder etwas exotischerer Musik, einfach weil ja, man sich vorstellen kann, dass das alles den Vergleich mit der deutschen Musik, die damals ja so der Mainstream war, ein bisschen schwer vielleicht verträgt. Also denken Sie an Richard Strauss oder Reger, das sind wunderbare, herrliche Komponisten. Aber die Musik von Rudi Stephan ist einfach ein bisschen anders und man täte beiden Seiten keinen großen Gefallen damit.
Sind Sie denn jetzt schon dabei, ein neues Repertoire, eine neue Rarität irgendwo zu entdecken? Wenn ich das richtig sehe, Sie haben ja an allen drei Berliner Hochschulen mal unterrichtet, unterrichten jetzt an allen drei nicht mehr. Das heißt, Sie sind jetzt völlig ganz von der Corona-Krise erwischt worden, oder?
Also eins meiner Corona-Projekte ist tatsächlich gewesen, das Gesamtwerk von Beethoven nochmal richtig durchzukauen. Also auch die kleineren Stücke, die etwas unbekannteren Variationenstücke. Direkt nach Abschluss eines solch großen Projektes, wie das die Aufnahmen der neuen Sinfonien nun waren, da belohne ich mich meistens mit einem Stück Standardrepertoire, ja, was ich noch nicht gespielt habe. Und da gibt es ja, wie ich angedeutet habe, Gottlob immer eine ganze Bibliothek voll. Und in meinem Fall waren das Brahms-Paganini-Variationen, die ich also tatsächlich vorher nicht gespielt hatte. Ja, und gerade nachdem ich da 2-3 Wochen meine Finger drin bewegt hatte, da kam Corona. Und ich durfte dann erstmal wieder ganz andere Sachen machen und mich auf ganz andere Sachen vorbereiten. Und naja, Entdeckungen, wissen Sie, Entdeckungen gibt es überall, gibt es an allen Enden. Es ist auch so, dass von großen Komponisten, bekannten Komponisten immer wieder einem Stücke in die Hände fallen, wo man sagt, Mensch, ach ja, das gab's ja auch. Ja, einfach weil das so unglaublich viel ist, was komponiert worden ist für Klavier. Es ist immer ein sehr beliebtes Instrument gewesen, ein Universalinstrument. Und man kann es ja sowieso völlig vergessen, auch nur annähernd da den Rundumschlag zu machen in der Klavierliteratur. Also muss man sich schon mal hier und da ein bisschen spezialisieren. Und Sie sprachen das Unterrichten an. Ich würde also denjenigen, die ich unterrichte, und denjenigen, die wo ich so Mentor bin, denen würde ich niemals vorschreiben wollen, was sie spielen. Aber ich gebe allen immer den Tipp, sich auch mal auf irgendwas ein bisschen zu kaprizieren. Ja, das kann ja auch Prokofjew sein oder das können auch Haydn-Sonaten sein. Ja, das kann man auch schaffen im Laufe einer Karriere, dass man alle Haydn-Sonaten gespielt hat. Ja, das Man kann nicht alles machen. Man kann nicht alle Beethoven-Sonaten, alle Scarlatti-Sonaten, alle Haydn-Sonaten und alles von Schumann und Bach spielen. Das wird wohl kaum gelingen. Aber da bin ich ganz sicher, dass alleine aufgrund der Vielfalt da ist, die existiert, da viel, viel drin ist, ja, für junge Pianistinnen und Pianisten, die sich was raussuchen wollen, was nicht so viel gespielt wird. Jetzt gerade vorgestern habe ich mal wieder Szymanowski zum Beispiel angefangen. Ja, da habe ich vor 20 Jahren einiges gespielt. Und dann lässt man das, dann entdeckt man andere Sachen. Ich hatte vor 20 Jahren eben kein Ravel gespielt. In der Zwischenzeit habe ich das alles gespielt. Jetzt komme ich wieder zu Szymanowski zum Beispiel. Ja, das ist herrlich.
Das heißt, die Musik hilft Ihnen jetzt, die Corona-Zeit auch zu überstehen und jetzt nicht in Trübsinn zu verfallen? Oder haben Sie auch mal Abstand gehalten jetzt von der Musik? Man konzertieren konnte sie ja nun lange Zeit nicht und man weiß nicht, wann es jetzt wieder losgeht. Hilft Ihnen die Musik oder hilft Ihnen auch was anderes abseits der Musik?
Also ich habe eine wunderbare Familie, die mich beschäftigt hält, die mich ablenkt, die mich unterstützt in allen Belangen. Es gibt so viele Dinge, die das Leben von einem verlangt. Jetzt im Moment müssen wir natürlich alle hauptsächlich Geduld haben. Ich würde auch sagen, dass jetzt, wie drücke ich das jetzt aus? Die Musikgeschichte ist ja lang. Wir haben 500, 600, 700 Jahre Musikgeschichte hinter uns. Und zwischendrin haben wir im Frühjahr jetzt mal 2-3 Monate keine Konzerte gehabt. Und jetzt seit November haben wir keine Konzerte. Und das geht möglicherweise noch eine Weile weiter. Ja, Konzertveranstalter sprechen ja laufend mit uns Künstlern und besprechen, wie machen wir es denn, wenn und was und so. Aber wir wissen ja alle, das wird wiederkommen. Und bezogen auf diese lange, lange, lange Zeit der Musikgeschichte an sich sind so ein paar Monate Corona, in denen wir ja nicht... Wie soll man sagen, hier fallen ja nicht die Bomben auf uns. Natürlich müssen wir vorsichtig sein. Natürlich ist das eine Existenzkrise und natürlich werden viele Menschen in ihrer Existenz auch zerstört. Aber es gab nun wahrhaftige Kriege, die auch gemeistert worden sind. Und das gibt mir die Hoffnung und den Mut zu sagen, da kommen wir jetzt durch. Ja? Also die jetzige Krise ist was ganz Schlimmes für all die jetzt leben. Und ich würde das niemals vergleichen wollen mit was anderem, sondern schauen wir zurück in der Geschichte. Es gab Dinge, die länger angedauert haben und die wirklich, wirklich, wirklich auch ganz, ganz hart an die Existenz gegangen sind. Und da bin ich eigentlich bester Dinge. Ja? Und dass man sich mit Musik emotional über Wasser hält, das ist ja völlig klar. Ja, das ist ganz klar. Und da haben wir, die wir diesen Beruf ausüben dürfen, natürlich etwas ganz Wunderbares geschenkt bekommen, dass wir auf diese Weise uns selber und andere eigentlich tagtäglich glücklich machen können.
Haben Sie noch einen Ohrwurm für den Tag zum Abschluss des Gesprächs?
Ein Ohrwurm für den Tag. Wissen Sie, jetzt kommt ja der Winter. Und ich weiß nicht, ob Ihnen das so passt, wenn ich jetzt ein bisschen mein musikalisches Hobby in Anführungsstrichen mal aus dem Hut ziehe. Das wäre nämlich ein bisschen Jazz zu spielen. Und warum nicht Gershwin, Summertime? Denn wir haben ja nun den Sommer gehabt, der war so schön, weil da durften wir wieder. Und der nächste Sommer wird kommen und ich bin sicher, da dürfen wir auch wieder spätestens dann. Aber bis dahin können wir uns vielleicht freuen.
Ja, wunderbar. Bevor Sie aber loslegen, sage ich nochmal vielen Dank fürs Gespräch, Hinrich Alpers, und vielen Dank allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören. Und vielleicht bis zum nächsten Mal.